Hallo, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Remix. Wir sind's wieder, Yasin und Safira, wieder mit einem Gast, wieder ein Interview. Ich glaube, es wird sehr spannend. Haben wir eigentlich einen Hashtag der Woche?
Ich habe mal den hier.
Ach so, okay. Mit einem ganz spannenden Hashtag der Woche. Da haben wir ganz lange drüber konferiert. Es ist Hashtag offener Theismus.
Das ist so.
Und unser Gast darf uns gleich erklären, was das ist.
Genau.
Richtig?
So sieht's aus.
Deswegen springen wir gleich rein, oder?
Springen wir rein.
Herzlich willkommen. Hallo Manuel.
Schön, dass du
hallo.
Da bist.
Hallo. Hallo Yasin, hallo Safira.
Sehr cool. Ja, klasse, dass das geklappt hat. Das freut uns sehr, muss ich sagen.
Ja, total.
Ja, weil,
wo sitzt du eigentlich gerade jetzt? Aus wo erreichen wir dich?
Ja, ich sitze in meinem Büro in der Nähe vom Basler Bahnhof, also Basel, Schweiz. Da bin ich stationiert im Moment oder seit langem schon.
Ja, guck mal, jetzt werden wir richtig international. Ja, das ist internationale wirklich, Gäste, der
jetzt
Wahnsinn.
Ist international. Das ist echt der Knaller.
Ein Schweizer Import.
Ja, genau. Top. Hey, sehr wir cool. haben früher ohne Ende Urlaub in der Schweiz gemacht. Ich habe sehr positive Erinnerungen an dieses Land. Vor allen Dingen an die Schokolade. Oh, und diese Nussstänglis, die fand ich auch immer geil.
Und es gab irgendwie auch so ein Getränk. Wie heißt das? Nicht Schweppes?
Rivella.
Rivella. Ja. Genau.
Ja, ja.
Ja, okay, das hat mein Herz nicht erobert.
Ja.
Sehr cool. Aber Manuel, dann erzähl mal kurz, wer du bist und was du so machst.
Genau, also ich bin im Moment in drei Arbeitsfeldern eigentlich tätig. Ich bin seit 12 Jahren Pastor im ICF in Basel und habe hier etwa 7 Jahre lang die Kirche als Senior Pastor geleitet und habe die Hauptleitung jetzt abgegeben an einen guten Freund von mir und bin jetzt weiterhin so als Teaching Pastor oder Teaching and Preaching Pastor angestellt, so für Lehraufgaben und Predigten und so. Das mache ich zu einem Drittel etwa und dann bin ich noch zu einem Drittel für das ICF Movement tätig. Ich bin quasi der offizielle ICF Movement Theologe. Da hat sich das ICF Movement nach fast 20-jährigem Bestehen einen Teilzeittheologen geleistet und das bin ich jetzt und bin dafür theologische Belange zuständig.
Ich habe da gelesen, dass sich das dann nennt Theologiebeauftragter. Das stand online irgendwo. Ist das richtig?
Ja, also ja, ich habe mir den Titel gegeben.
Ja, weil, gut gemacht.
Ja, weil also intern haben sie mir Guru gesagt und dann haben das macht sie einfach als unter einer E-Mail einfach nicht so gut und dann habe ich mal aber ich habe auch schon gesagt einfach ICF Movement Theologe oder so. Ja, aber das ist meine Funktion. Ich bin da auch, mache immer mal wieder so Weiterbildungen, Sachen am ICF College für die Studenten im ICF College oder für die Pastoren auch Sachen und so. Ich habe relativ ein breites Aufgabenfeld im ICF Movement. Auch persönliche Hilfestellung, wenn Leute theologische Fragen haben, Pastoren und so, dann bin ich da zur Stelle. Und dann zu einem weiteren Drittel oder zum letzten Drittel bin ich in der Ausbildung als Dozent für angehende Pastorinnen und Pastoren zuständig für Homiletikunterricht. Und jetzt unterrichte ich zurzeit ein Modul, das heißt Kommunikation des Evangeliums. Da geht es so ein bisschen um Kulturhermeneutik eigentlich, um die Frage, in was für einer Zeit leben wir, was zeichnet eine neue Generation aus und wie können wir mit Menschen unserer Zeit über Gott reden, so dass sie möglichst etwas verstehen. So, das mache ich am theologischen Seminar auf Krishona und ich unterrichte auch noch am IGW ab und zu und an anderen Orten. Das ist so mein drittes Arbeitsfeld, so Ausbildung von Pastorinnen und Pastoren.
Spannend, voll gut.
Und dann habe ich 2 Kinder, die sind im Kindergartenalter und eine tolle Frau, mit der ich schon fast 20 Jahre verheiratet bin.
Wow.
Ja.
Ja, krass. Genau. Das ist dann nochmal ein Job für sich. Also nicht die Frau, die Kinder, meine ich.
Ja. Ja, das war aber gerade noch gut gerettet.
Die Kurve, ja, genau.
Und ich schreibe noch eine Doktorarbeit fertig. Das wollte ich, habe ich auch noch vergessen. Ich schreib noch an einer Doktorarbeit, die sollte jetzt im Sommer, so Gott will, und wir leben und der Herr Jesus nicht vorher wiederkommt. Sollte die fertig werden, ja.
Sehr krass. Ja, das habe ich auch gelesen, oder ich weiß nicht, ob ich es gelesen oder gehört habe. Ich bin sowieso die ganze Zeit am Rätseln. Also, ich habe von dir gehört über die Marie, die auch ab und zu hier im Podcast ist, weil die ab und zu mal bei euch in der ICF Basel aufgelaufen ist. Und die hat dann immer so erzählt und dann gesagt, ja, also jetzt war zum Beispiel Brad Jerzak da oder jetzt war Brian Zorn da. Und ich konnte es einfach nicht glauben. Ich sag, die ganzen coolen Leute sind da und du gehst dahin und ich nicht. So.
Ja, jetzt kommt Greg Boyd wieder. Im Oktober kommt Greg Boyd zu uns zum Predigen am 29. oder 30. Oktober, wenn das ein Sonntag ist. Dann kommt der wieder nach Basel. Der war vor 1,5 Jahren schon mal hier und jetzt konnte ich ihn wieder einladen.
Ja, krass. Aber jedenfalls, also da ist mir schon deutlich geworden, da bei euch gibt es ja schon eine gewisse theologische Offenheit, einen Tellerrandblick und so weiter. Und ich glaube, irgendwie habe ich dann auch spitz gekriegt, dass deine Dissertation was mit offenem Theismus, Prozesstheologie und so weiter zu tun hat. Genau. Magst du mal ein bisschen erzählen, was so dein Zugang ist zu diesem ganzen Gespräch?
Ja.
Und gerne auch über deine Diss. Also.
Ja, gerne. Gerne. Offener Theismus, das ist ja so ein Schlagwort oder ein Begriff eigentlich für eine Gruppe von Theologen in den USA, die eine bestimmte Sicht von Gott und der Welt vertreten, so. Und ich bin da eigentlich eher zufällig drauf gestoßen. Ich habe mich schon im Studium habe ich mich intensiv mit Fragen mit der Frage befasst, wie steht Gott eigentlich zur Welt, zum Menschen, zur Geschichte der Menschheit? Wie muss man sich das denken, dass Gott eine Schöpfung ins Leben ruft, die eine bestimmte Eigendynamik hat, eine bestimmte Freiheit hat, vor allem dann bei Geschöpfen mit Bewusstsein, bei Menschen, bei personalen Wesen, die eine Freiheit haben. Wie muss man sich das vorstellen? Gott schafft so eine Welt und führt sie ans Ziel. Und wie funktioniert das denn? Hat er das dann alles im Griff? Steuert er das alles nach festem Fahrplan? Oder kann das auch aus dem Ruder laufen und so weiter? Und das habe ich mich, diese Fragen habe ich mir intensiv gestellt im Studium. Das hat auch biografische Hintergründe. Wir haben einen schweren Autounfall gehabt als Familie. Als ich 10 Jahre alt war, ist mein Bruder fast ums Leben gekommen, hat ein schweres Schädel-Hirntrauma erlitten und ich habe mein Bein fast verloren und habe dann ein halbes Jahr im Spital 20 Operationen gehabt und so. Und das hat die Leitfrage, so warum passiert das? Warum passieren solche Dinge? Das hat sehr stark in mein Leben eingetragen und das hat mich immer bewegt. Und das hat natürlich mit dieser ganzen Frage zu tun. Ja, steht da jetzt überall irgendwie Gott dahinter, der das entweder will oder mindestens nicht verhindert hat? Oder wie muss man sich das denken? Und dann im Zuge dieser Überlegungen und dieser Studien, auch im Studium habe ich das dann wirklich auch als Bücherwurm habe ich das dann vertieft. Im Zuge dieser Studien bin ich auf die offenen Theisten gestoßen, auf diese Gruppe von Theologen, die da versuchen, auch ein bisschen neue Wege zu gehen. Und die haben mich eigentlich insgesamt recht überzeugt, das hat mich zumindest enorm gepackt. Ich habe gedacht, das ist jetzt wirklich mal sauspannend, wie die das denken, oder? Und da bin ich dann auf den Weg gegangen und habe dann schlussendlich mich entschieden, die Doktorarbeit über dieses Thema zu schreiben.
Cool.
Ja.
Sehr cool. Ich habe gelesen, deine Doktorarbeit, oder beziehungsweise du wirst dann noch ein Buch rausbringen, wo die Doktorarbeit wahrscheinlich nochmal in allgemeinverständlicher Form oder so verpackt wird.
Ja, genau. Das Also ich habe sogar das, also ich sage mal so, ich habe ein Buch geschrieben zu einer Predigtreihe, die ich gehalten habe im ICF Basel und im ICF Zürich. Und die Predigtreihe, die hieß Adventure of a Lifetime, also ja. Abenteuer des Lebens. Und ich habe zu dieser Serie Predigtreihe habe ich eigentlich ein kleines Buch geschrieben, so 120 Seiten oder 150 Seiten. Und das ist eigentlich eine, man könnte sagen, eine Erklärung des offenen Theismus so mitten im Leben für die breite und theologisch auch vielleicht unbedarfte Bevölkerung. So, das ist eigentlich mein Versuch, so den offenen Theismus eigentlich allgemein verständlich darzustellen. Ja, das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es das wirklich trifft. Ich habe nicht versucht, den offenen Theismus darzustellen. Ich habe einfach versucht, verantwortlich über Gott und unser und das Abenteuer unseres Lebens zu reden. Und das ist dann dabei herausgekommen. Ja,
ja, cool.
Würdest du dich denn selber einfach da auch verorten?
Ja, insgesamt schon. Also ich bin nicht überall auf einer Linie und ich habe auch nicht das Gefühl, dass der offene Theismus jetzt alle Fragen wirklich befriedigend löst. Aber die gewisse Grundüberzeugungen und Kernanliegen teile ich absolut. Also die sind für mich auch inzwischen, wie soll ich sagen, die habe ich so verinnerlicht, das ist für mich auch irgendwie alternativlos geworden da.
Ja. Ja.
Ja, das Gefühl kennen wir.
Ja. Also wir als Podcast haben ja so ein bisschen uns auf die Fahne geschrieben, Prozesstheologie.
Make it great.
Make it great. Ich habe früher immer gesagt, make it great again, dann haben mich alle ausgelacht. Es war niemals groß, also naja. Aber was würdest du sagen, so Open Theism, Relational Process, wo würdest du denn die Unterschiede sehen oder die Schwerpunkte und genau?
Ja, also das sind natürlich so große Labels und ich würde mal sagen, also Relational Theology oder Relational Theologies im Plural, ja. Das ist so der Überbegriff, da fällt eigentlich alles drunter, was Prozesstheologie ist und auch offener Theismus und so weiter. Das ist so der Überbegriff. Da muss man allerdings auch sagen, wenn man sagt, ja, wir betreiben eine relationale Theologie oder wir pflegen ein relationales Gottesbild und so, das würde heute natürlich jeder fast sagen wollen, weil die Gegenbegriffe zu relational sind fast alle abwertend. Also wenn man sagt, relational statt was denn? Relational statt substanzontologisch oder relational statt statisch, also auch der eingefleischteste Calvinist würde sich nicht vorwerfen lassen, ein statisches Gottesbild zu haben oder so. Das will ja keiner mehr. Alle wollen dynamisch und relational denken. Mhm. Aber jedenfalls im engeren Sinne würde ich sagen, offener Theismus und Prozesstheologie sind relationale Theologien oder relationale Ansätze. Und die haben natürlich miteinander auch viel zu tun, weil die offenen Theisten, das ist ein sehr überschaubarer Haufen, das sind vielleicht 6-7 Leute, die sich da wirklich einen Namen gemacht haben. Mhm. Und die haben fast alle, haben die bei Prozesstheologen studiert oder haben über sie studiert. Also die Thomas Ord ist einer der Vertreter, der hat da in Claremont mit studiert und die ganzen, die Cobb und Griffin und so kennengelernt, die Prozesstheologen. Greg Boyd hat über Hartshorne promoviert, der hat seine Doktorarbeit über Hartshorne geschrieben.
Ja, das
ist das ist auch eben einer der gewichtigsten Prozesstheologen und Philosophen überhaupt. Und die anderen auch, also ich könnte jetzt John Sanders und Clark Pinnock, die haben alle.
Ich glaube, Martin Luther King hat auch über Whitehead promoviert, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, das kann sein, ja, das kann sein. Also, das sind Connections da, ja. Aber natürlich muss man, also der offensichtlichste Unterschied ist eigentlich die Beheimatung dieser Bewegungen. Also der offene Theismus ist halt in der amerikanischen evangelikalen Szene beheimatet. Alle Vertreter des offenen Theismus, die bekannt sind, sind eigentlich evangelikale Amerikaner. Also und die Prozesstheologie ist halt viel stärker im sogenannten liberalen oder liberalen Mainstream theologisch verortet. Viele haben interessanterweise haben viele methodistische Wurzeln, also viele Prozesstheologen sind eigentlich im Methodismus ja. irgendwo beheimatet, aber eben nicht unbedingt im evangelikalen Lager, sondern mehr im liberalen Lager. Das ist mal ein wesentlicher Unterschied. Und dann, was natürlich auch ein Unterschied ist, ist die Argumentationsweise. Also die meisten Prozesstheologen, ich sage mal so, die Prozesstheologie ist ja eigentlich ein Kind der Prozessphilosophie. Genau. Und die Prozesstheologen argumentieren üblicherweise stark philosophisch. Die haben auch einen ganz eigenen, pflegen ein ganz eigenes Sprachspiel, haben einen eigenen Wortschatz, reden von Entitäten und von Creative bla 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 und von Initial Aim und bla bla bla. Ja. Und das ist, die haben eine ganz eigene Sprache und eine eigene Argumentationsweise, die sehr stark rational philosophisch ist. Und die offenen Theisten, da sind zwar auch Religionsphilosophen drunter, aber die argumentieren eigentlich sehr viel stärker von der Bibel her, also von der Offenbarung Gottes in der Bibel. Die fragen quasi, ja, so, was ist denn das für ein Gott, der uns da in der Bibel begegnet? Und die stellen dann fest, ja, das stimmt ja, was uns da in der Bibel begegnet, das stimmt ja überhaupt nicht überein mit vielen Grundüberzeugungen, die theologisch über Jahrhunderte gehalten wurden. Also wie kommt jemand darauf? Das hat sogar ein katholischer Theologe, Armin Kreiner, hat das geschrieben. Ja, der ist ganz gut. Also das ist eine Leseempfehlung an alle. Und der hat auch in einem Aufsatz ganz spitz geschrieben, er könne sich nicht erklären, wie man auf die Idee kommen kann, wenn man die Bibel liest, wie man auf die Idee kommen könnte, Gott wäre unveränderlich oder absolut einfach oder was auch immer, so diese klassischen Bekenntnisse der Gotteslehre, die sind zum Teil in erstaunlich großer, starker Spannung eigentlich zu den biblischen Überlieferungen. Und die offenen Theisten, die argumentieren halt mehr von da aus.
Ja. Jetzt hast du schon so ein paar Sachen genannt. Kannst du noch mal kurz umreißen und erklären für Leute, die vielleicht auch noch nie von offenem Theismus gehört haben?
Oder noch nie Remix gehört haben.
Shame on you. was der offene Theismus ist? Was ist so der Kern?
Okay, ich versuche das mal. Ich würde sagen, der offene Theismus ist ein Versuch, Gottes Liebe zum Menschen radikal ernst zu nehmen und sagen, die Liebe Gottes zum Menschen ist eine Liebe, die auf Gegenliebe hofft und auf Gegenliebe wartet und die es darum wagt, eine echte Geschichte mit dem Menschen einzugehen. Also der offene Theismus, da dreht sich eigentlich alles um die Erschaffung des Menschen oder um die Geschichte Gottes mit dem Menschen. Und Gott versucht, den Menschen im Verlauf dieser Geschichte für sich zu gewinnen und quasi in die Gemeinschaft mit sich selbst hineinzuziehen. Und das Besondere beim offenen Theismus ist halt einfach, die Radikalität, mit der sie das zu denken versuchen. Also die sagen, ja, wenn wir das ernst nehmen, wenn das wirklich eine Geschichte ist, dann ist das eine Geschichte, die auch für Gott ein Moment der Unvorhersehbarkeit hat und ein Moment der Unkontrollierbarkeit. Und das ist das Erste, was ich gesagt habe, da würden noch fast alle unterschreiben. Ja, ja, klar, Gott schreibt eine Geschichte, Gott versucht oder Gott gewinnt den Menschen für sich und so. Aber das wird dann meistens in zweiter Instanz, wird dann das alles nochmal, da wird dann ein doppelter Boden eingezogen. Das ist eine Geschichte und so und das lesen wir ja in der Bibel, Gott und Israel, Gott und die Gemeinde und so. Aber Gott ist natürlich außerhalb der Zeit oder über der Zeit und Gott hat das natürlich alles vorher schon gewusst und alles im Griff gehabt und das läuft eigentlich alles nach Gottes vorgefertigtem Plan und so. Und dann wird aber die Geschichte, die Authentizität der Geschichte wird eigentlich wieder zurückgeholt damit. wieder eingezogen. Und die offenen Theisten, die bestehen dann darauf und sagen, nein, wenn Gott eine echte Geschichte schreibt mit Wesen, die echte Freiheit haben, dann ist diese Geschichte für Gott auch nicht vorhersehbar, soweit sie von freien Entscheidungen des Menschen abhängen. Sie ist nicht vorhersehbar und sie ist auch nicht in allem kontrollierbar, weil der Mensch, Gott gesteht dem Menschen eine Freiheit zu und er kann diese Freiheit nicht einfach wieder zurückziehen, wenn sie nicht in seinem Sinne gebraucht wird, weil er damit quasi die Integrität seiner Freiheit verletzen würde. Also ich meine, man kann auch sagen, wenn ich dir sage, ja, du bist frei, du kannst wählen zwischen A und B. Ich will aber, dass du A wählst und wenn du dich für B entscheidest und die Tür drückst, dann merkst du ja, die ist ja zu. Oder da ist ja eine Mauer hinter der Tür. Das war ja gar nie eine Entscheidung. Dann warst du aber auch gar nie wirklich frei. Also dann hast du die Freiheit in zwei Arten zu handeln, hast du eigentlich nie besessen.
Ja.
Und deshalb sagt der offene Theismus, und da sind sie sich ja mit der Prozesstheologie völlig einig, sagen, gewährte Freiheit, Greg Boyd redet von der Irrevocability of Freedom, es gibt eine Unwiderrufbarkeit oder Unwiderruflichkeit von Freiheit. Wenn Gott sie gewährt, dann muss er auch das Risiko tragen, dass sie nicht in seinem Sinne gebraucht wird.
Ja. Genau. Und das ist halt eben das Schwierige, ne? Weil im Endeffekt bedeutet es, die ganzen Alls aufzugeben, ne? Gottes Allmacht, Gottes Allwissenheit und so. Das ist natürlich auch für viele eine Grundlage und irgendwie fühlt sich das auch ein bisschen gefährlich an, so, ne?
Ja, ja. Und aber das stimmt. Und da stoßen wir natürlich, also da stoßen wir auf ganz starke Widerstände. Hm. Ich würde aber auch sagen, ich bin nicht sicher, Safira, ob wir das wirklich müssen, ob wir diese Absolutheitsattribute, ob wir die aufgeben müssen oder ob wir sie nicht einfach reformulieren müssen. Meine Überzeugung ist eigentlich, dass das Grundproblem vieler klassischer Ansätze. Es gibt ja nicht die klassische Gotteslehre, gell? Das zerfällt ja in tausend verschiedene Ansätze und Motive und so. Und das darf man sich nicht zu einfach machen. Aber viele klassische Ansätze der Gotteslehre, die definieren die Eigenschaften Gottes eigentlich hinter dem Rücken des Kreuzes. Und das ist meiner Meinung nach das Grundproblem.
Formulierung. Mhm.
Du kannst eben Allmacht nicht definieren unter Absehung jenes Gottes, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und sein Leben für uns hingegeben hat. Das kann, wenn wir Allmacht definieren und dabei Jesus in die Augen schauen, dann kommt es gut, dann können wir auch einen allmächtigen Gott bekennen und auch einen allwissenden und einen allgegenwärtigen Gott bekennen, ohne in diese metaphysischen Fallen zu tappen, in die eben die Gotteslehre klassischerweise oft getappt ist.
Ja. Ich denke, da können wir gleich nochmal dann wahrscheinlich auch so den Unterschied zwischen Process und Open Theism so ein bisschen deutlich machen.
Ja, ja.
Ich würde aber vorher nochmal auf das Stichwort Plan zurückkommen, weil ich glaube, das macht dieses ganze Gespräch für viele Menschen auch relevant. Ja, weil vielfach haben wir alle gehört, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und am Ende merkt man aber, dass der Plan irgendwie scheiße ist. So, und manche dann auch daran so ein bisschen zu knacken haben, weil nämlich auf der einen Seite man ja irgendwo doch Entscheidungen treffen muss. Und dann ist die Frage ja, die eine Entscheidung führt mich jetzt da und dahin und die andere da und da. Und war das jetzt Gottes Wille oder habe ich jetzt Gottes Wille dann irgendwie falsch verstanden und sowas? Und die andere Sache, wirklich den Plan damit zusammendenken, dass man Autounfälle hat und dass die Dinge eben nicht so laufen, wie gewünscht. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen sagen, wo siehst du da Anknüpfungspunkte?
Ja, sehr gerne.
Ja.
Ja gut, also ich habe auch schon darüber gepredigt. Ich habe schon eine Predigt gemacht mit dem Titel Gott hat keinen Plan für dein Leben.
Ja, sehr gut.
Darüber hat Jaso mal einen Blog gemacht, das war heikel.
Habe ich Prügel bezogen.
Aber ohne Ende.
Ich wollte eigentlich dieses Buch, von das ich erwähnt habe, über Adventure of a Lifetime, das wollte ich eigentlich ursprünglich genauso nennen. Gott hat keinen Plan für dein Leben.
Das ist super, toller Thema.
Das ist natürlich provokativ zugespitzt. In einem bestimmten Sinne hat Gott natürlich einen Plan für unser Leben. Ja. Aber was die Leute, man muss ja auch auf den semantischen Inhalt von solchen Begriffen achten und was Plan bei Leuten aufruft an Assoziationen und so, das hat eben zu tun mit Fahrplan, das hat zu tun mit einem Regelwerk, mit einem, ich weiß nicht, wie ein Straßennetz, wo es ganz viele Verzweigungen gibt und so. Und Gott hat jetzt quasi einen Plan für mein Leben. Das heißt, der wüsste eigentlich bei jeder Entscheidung, vor die mich das Leben stellt, wüsste der, wo ich jetzt lang gehen müsste, und es gibt dann eigentlich immer genau einen goldenen Weg, oder? Und das halte ich für einen völligen Schwachsinn. Es ist nicht Schwachsinn, man kann das auch sehr elaboriert vertreten, aber ich halte das einfach für fatal. Ich halte es für theologisch und praktisch für fatal. Und von da würde ich sagen, nein, so hat Gott keinen Plan für unser Leben. Weil wenn das so wäre, eben, dann, und ich sehe das ja, ich komme ja aus der Szene, ich bin ja Teil der evangelikalen Bewegung, wohl oder übel, und ich habe das ja alles erlebt, auch in anderen Gemeindekontexten, was das an Zwanghaftigkeiten hervorruft, wenn Leute das Gefühl haben, ich muss jetzt den Willen Gottes treffen. Das ist eine Urangst in bestimmten Kreisen, von konservativ bis auch pfingstlich charismatische Kreise sind sehr, sehr, zum Teil sehr, sehr tief in diesem Denken drin. Die Angst, den Plan Gottes zu verpassen, den Willen Gottes zu verpassen. Jetzt habe ich jetzt den Willen Gottes getroffen oder nicht? Bei den großen Entscheidungen des Lebens, natürlich Berufswahl, Partnerwahl und so, da reiben sich die Leute auf. Und dann aber bei manchen führt das sogar wirklich in Zwanghaftigkeiten bis hinein in die, was soll ich heute für Schuhe anziehen? Ja. Wenn Gott für alles einen Plan hat, dann ist eigentlich jede Entscheidung, die ich treffe in meinem Leben, ist von letzter Wichtigkeit, weil mich jede Entscheidung vor die Bedrohung stellt, aus dem Plan Gottes herauszufallen. Hm. Und das eben, ich halte das praktisch für absolut grausam, das lässt sich gar nicht leben. Und ich halte es halt theologisch auch für enorm fragwürdig, weil ist das wirklich das Bild, dass uns auch die Bibel zeichnet, wenn wir den Weg Gottes mit Israel anschauen, wie er umgeht mit diesem Volk. Ist das der Eindruck, der entsteht, dass Gott hier dieses Volk nach einem vorgefertigten, direkten Plan von A nach B führt? Das ist ja, also ich würde jetzt behaupten, das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich sage immer, das Alte Testament ist so dick, oder die ganze Bibel ist so dick, weil Gott ständig mit den Widerständigkeiten und Widerborstigkeiten des Menschen sich abgeben muss und dann Plan A verfolgt und es scheitert, und dann steuert er auf Plan B zu und der scheitert auch, dann ersinnt er sich kreativ einen Plan C und dann und so weiter. Das ist doch das Bild, das sich ergibt, auch wenn man im Alten Testament die Geschichte Gottes mit Israel liest. Also die eiern da in der Wüste herum und die Propheten versuchen und rütteln und machen und es funktioniert nicht und Gott versucht es von daher und von daher. Das ist doch eine hochdynamische, ergebnisoffene Angelegenheit, die uns da begegnet. Also das, und so würde ich das Leben auch verstehen. Wie soll ich sagen, mit einer solchen dynamischen Sicht lassen sich auch Schicksalsschläge und Tragödien einfacher, ich sage nicht aushalten, aber einfacher auch theologisch integrieren. Weil sonst, wenn, ja, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ich hab mal in der Predigt ein Bild gezeigt, das kannst du googeln. Da siehst du auf dem Bild, siehst du Christen, wie sie gerade in die Arena einlaufen hungrige Löwen warten darauf. Die, das sind Frauen und Kinder, die dann sich zusammen scharen und quasi den Löwen in die Augen schauen, die sie jetzt gleich fressen werden. Dann steht da oben drüber, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ja. Das ist natürlich
genau mein Humor.
Aber das, ich meine, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass 11 von 12 Jüngern einen gewaltsamen Tod gestorben sind und mein Lebensalter nicht erreicht haben. Das ist ja jetzt auf jeden Fall nicht das, was wir uns unter einem wunderbaren Plan für unser Leben vorstellen.
Aber ja, das ist halt, also ne, ja. Da sind ja viele, die dann einfach auch sagen, naja, es gibt ja diesen großen Plan. Aber was ich halt eben schön finde, ist, die Prozesstheologie benutzt ja einfach auch gerne eine andere Art von Sprache und redet halt eben vielleicht weniger davon von Gottes Plan, sondern von Gottes Locken.
Ja, genau.
Ne? Oder wie Gott halt eben Menschen in eine andere Zukunft lockt.
Ja. Oder was ich gerne, also ich benutze oft den Begriff Absichten. Ich glaube, Gott hat nicht unbedingt, ein Plan hat ganz missverständliche Konnotationen, aber Gott hat auf jeden Fall Absichten, weil wenn ich sage, Gott hat keinen Plan für dein Leben, dann meine ich damit ja nicht, Gott war total überrascht, als du zur Welt gekommen bist und hat sich dann erstmal am Kopf gekratzt und gefragt, was machen wir mit dem Typen jetzt? Das ist ja nicht was, ist ja nicht meine Überzeugung, sondern Gott kennt uns durch und durch, er kennt unsere Begabungen, unsere Geschichte, unsere Biografie, unsere Veranlagungen, alles. Und natürlich hat Gott gute Absichten mit unserem Leben und möchte diese Absichten verwirklichen in uns und durch uns. Und eben wie du sagst, er lockt uns in bestimmte Richtungen und er kann, ich würde durchaus sagen, Gott kann auch in bestimmten Entscheidungen uns wirklich aufs Herz legen, mach das oder mach das. Das kann Gott unter Abwägung der Alternativen, kann Gott uns durch seinen Geist durchaus auch, sage ich mal, sehr klare Richtungsweisungen geben. Aber selbst wenn wir dann nicht diesem Werben Gottes folgen, dann ist nicht einfach unser Plan futsch und Gott setzt uns auf die Reservebank, bis der Heiland wiederkommt, sondern dann denkt sich Gott einen Alternativplan aus.
Ja. Und das hat dann immer ein Navigationsgerät, ne? Gott ist wie ein Navi. Ne?
Fährst du einmal
wird neu berechnet.
Genau.
Ja, genau.
Aber was denkst du über die Idee, dass Gott nicht kontrolliert?
Das würde ich auch unterschreiben, so, ja. Ja, das würde ich auch sagen.
Das heißt, also, er schafft Möglichkeiten, aber er hat auch keine Kontrolle.
Ich habe mit Tom Ord hin und her gemailt und diskutiert stundenlang wegen diesem Begriff, weil ich eben das Gefühl habe, er benutzt den Begriff sehr missverständlich und so. Man muss dann immer klar machen, ja, was versteht man denn unter Kontrolle? Aber ich würde grundsätzlich auch sagen, ich würde Gott ganz fundamental und wesentlich als Liebe beschreiben wollen. Ja. Und Liebe und Zwang schließen sich aus oder Liebe und Kontrolle schließen sich aus. Wenn die Liebe wirbt zwar und es ist ja nicht so, die Liebe ist ja nicht schwach, die Liebe ist ja enorm stark und die Liebe kämpft und tut alles, aber sie zwingt halt nicht. Sie kann den anderen nicht vergewaltigen, ohne sich selbst zu negieren, oder? Ja. Weil wenn Gott das tun würde, dann würde er sein Wesen als Liebe würde er negieren. Und deshalb glaube ich schon auch, dass Gott eben nicht kontrolliert oder dass er zugespitzt, dass er nicht kontrollieren kann, weil er Liebe ist. Also und das führt natürlich zur Allmachtsfrage, gell? Ja, ist dann Gott allmächtig? Ich würde leidenschaftlich sagen, ja, Gott ist allmächtig. Ja. Aber ich würde sagen, die Allmacht Gottes definiert sich eben, zutiefst am Kreuz Jesu Christi. Gott war da allmächtig, als die Liebe Gottes so weit ging, dass Gott sich selbst hingab für die Menschen und damit eine Kraft ins Universum setzte, die Menschen von innen heraus verändert und ihr Schicksal für immer wendet. Das ist am tiefsten, am größten Schwachpunkt Gottes, ist Gott am stärksten gewesen. Das war die Allmacht der Liebe, die am Kreuz manifestiert wurde.
Ja.
Das ist eben eine Allmacht, die eben nicht einfach sich quasi gnadenlos durchsetzt und um jeden Preis kriegt, was sie will. Das funktioniert eben nicht.
Und was schön daran ist, dass sie halt eben auch eine hohe Mündigkeit vom Gegenüber erwartet. Ne? Also ja, Gott nimmt uns als Menschen damit auch total ernst.
Ja.
Das finde ich auch einen ganz schönen Aspekt daran. Mhm.
Ich würde, ich glaube, ich habe jetzt mit dem Tom Ord noch nicht so ganz viel geschrieben, aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist das, was Tom Ord mit unkontrollierende Liebe meint, ist wahrscheinlich das, was dann in der Prozesstheologie häufig dann unter Zwangsmacht versus Überzeugungskraft diskutiert wird. Also Coercive Power und sowas. Genau. Jetzt ist aber da auch die Sache, wenn das ist so ähnlich, so ein bisschen so wie diese Rede vom Plan Gottes. Wir sagen ja auch immer ganz oft, God is in control. Und das ist für viele, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Grund, warum man überhaupt glaubt. Ja, weil man wissen will oder weil man glauben will, dass diese Welt eben nicht außer Kontrolle ist, sondern dass irgendjemand alle Fäden in der Hand hält.
Ja, genau.
Und ich glaube aber, das ist der Knackpunkt. Wenn man ich habe das Gefühl, wir kommen vielleicht gleich noch so ein bisschen zu den Unterschieden zwischen Process und dann Open Theism. Aber ich glaube, dass eben diese Erkenntnis, diese Welt ist letztendlich nicht kontrolliert. Gott ist wirksam in der Welt, aber die Welt ist nicht unter Kontrolle. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Knackpunkt. Würde mich interessieren, wie du das siehst.
Ja, also ich sehe das genauso, aber ich denke, da würden auch der offene Theismus und die Prozesstheologie würden darin übereinstimmen. Es gibt schon Unterschiede, aber grundsätzlich würden die offenen Theisten auch sagen, ja, Gott hat die Geschichte dieser Welt nicht im Griff oder unter Kontrolle, im Sinne von alles, was passiert, ist entweder von Gott gewollt oder von ihm zugelassen oder über seinen Schreibtisch gelaufen, wie man das so schön sagt. Und genau. So. Das würden die offenen Theisten auch vehement ablehnen.
Ja.
Der Unterschied liegt mehr darin, dass die offenen Theisten eben nicht gleich konsequent sagen würden, Gott kann niemals kontrollieren, sondern sie würden sagen, Gott hat diese Schöpfung durch einen einseitigen Allmachtsakt ins Leben gerufen, also Creatio ex nihilo und so, das verleugnen oder das lehnen die Prozesstheologen ja ab.
Genau.
Und die offenen Theisten würden auch sagen, Gott wird auch am Ende der Zeit, wird er eingreifen und quasi die Vollendung der Zeit mit Sicherheit herbeiführen. Das ist quasi, das muss Gott garantieren können. Plus, sie würden sogar sagen, dass Gott zuweilen auch in den aktuellen Geschichtsverlauf einseitig, sie sagen dann nicht gerne kontrollieren, aber doch einseitig eingreifen, intervenieren könnte. Das ist ein Unterschied. Ja, genau.
Ja, da haben wir mal eine Folge drüber gemacht. Ne? Das ist ja ein Punkt, den wir sehr sehr schwierig finden. Ne?
Ja. Ja, wobei, also muss man auch sagen, also jetzt Adomir zum Beispiel, der wäre, glaube ich, da mehr auf der Seite von Open Theism. Und
genau, ich meinte auch uns beide.
Alle anderen Teams sind dann mehr die Process. Also da haben wir auch innerhalb der Community hier völlig unterschiedliche Ansichten.
Ja,
ja, ja.
Aber ist ja auch in Ordnung.
Ich würde nochmal auf den Begriff von Tom Ord, der hat in seinem Buch, hat er diesen Begriff Essential Kenosis. Ich meine, das hört sich an wie ein Zauberspruch bei Harry Potter.
Essential Kenosis!
Und er hat irgendwie eine Schweinsnase oder so. Ja. Aber ich meine, dass dieses Gespräch ungefähr so verläuft. Das sage ich mal auf der Seite der Open Theist, dass die eben sagen, oder einige zumindest, dass es wie in Philipper 2 beschrieben, diesen Zeitpunkt gibt oder gab, wo Gott seine Pracht, seine Allmacht, seine Herrlichkeit abgelegt hat. Das könnte man dann sagen, sozusagen das vielleicht mit der Schöpfung, Ja, Gott, das ist ja auch diese Idee von Simsum. Gott macht in sich Platz, damit etwas anderes außer ihm bestehen kann.
Ja.
Also eine freiwillige Selbstentmachtung oder wie man das nennt. Und dann auf der anderen Seite eben Process, die dann eben sagen würden, nee, Gottes Liebe ist immer schon so gewesen, also immer in dieser Überzeugungskraft gedacht und nie zwingend. Gott kann nicht zwingen und Gott hat sich nicht irgendwann dazu entschieden, nicht mehr zu zwingen. Das, also ich meine, da ist so ein ganz feiner Unterschied. Und ich würde sagen, dass Tom Ord versucht, beide Lager miteinander zu verbinden mit diesem essentiellen Kenosis-Begriff. Und Klammer auf, ich meine, damit ist er dann wieder zu den Process, zur guten Seite der Macht übergewechselt.
Wie siehst du das? Genau. Ja gut, also das würde ich auch, also würde ich auch so sehen. Und Tom Ord, also ich kenne ihn, ich kenne ihn gut, ich habe ihn schon oft getroffen und so und mit ihm das auch diskutiert. Und für mich ist eindeutig, Tom Ord ist eigentlich ein, also ist ein evangelikaler Prozesstheologe. Also es gibt keinen Punkt, wo er sachlich, natürlich, er hat ein anderes Sprachspiel, er hat evangelikale Sprache drauf, aber letztlich ist er ein reinrassiger Prozesstheologe. ich glaube, das würde er auch so zugeben. Im Unterschied zu den anderen offenen Theisten, die jetzt sogar sehr viel Wert darauf legen, eben nicht mit dem Prozesstheologen quasi in einem Atemzug genannt zu werden, auch wenn sich der Prozesstheologie zugegebenermaßen viel verdanken. Aber Tom Ord, entwirft dieses Konzept oder prägt auch diesen Begriff der essentiellen Kenose. Und ich finde das insgesamt eigentlich hilfreich. Und ich würde auch sagen, im Blick auf das, wie du vorhin den offenen Theismus beschrieben hast, ich halte den offenen Theismus in dieser Hinsicht auch für problematisch. Also so diese Vorstellung, gut, so wie du es jetzt gesagt hast, würden die es wahrscheinlich nicht formulieren, dass er seine Allmacht oder so abgelegt hat oder so, aber den Begriff der Selbstbeschränkung Gottes, der ja von Moltmann stark vorgeprägt wurde, benutzen die offenen Theisten auch sehr gerne. Und ich würde sagen, da kritisiert Tom Ord den offenen Theismus zu Recht, weil das ist eine problematische, also die ganze Vorstellung ist problematisch. Ich habe immer wieder gestaunt, dass ich das so lange halten konnte, weil die Vorstellung der Selbstbeschränkung Gottes, Gott schränkt seine Allmacht ein, um dem Menschen Platz zu machen. Gott zieht sich zurück und so. Also Moltmann ist ja jetzt wirklich ein schlauer Kerl, dass er das nicht reflektiert hat. Der ganze Begriff ist ja noch in der alten Gotteslehre verhaftet.
Ja.
Weil wenn du sagst, Gott schränkt seine Allmacht ein, ja, was ist das denn für eine Allmacht, die man einschränken muss, um dem Menschen Platz zu machen? Ja, natürlich die alte Allmacht, der alte Allmachtsbegriff, der kontrollierende, dominierende, der determinierende Allmachtsbegriff. Diese Allmacht, die muss man zurückziehen, um für den Menschen Platz zu machen. Genau. Aber wenn wir doch sagen, und das will ja Moltmann und das wollen doch die offenen Theisten auch, wenn wir sagen, wir definieren die Begriffe neu, wir sagen, Allmacht ist per Definition die Allmacht der Liebe Gottes. Ja, aber die Allmacht der Liebe Gottes muss nicht eingeschränkt werden, um dem Menschen Platz zu machen. Im Gegenteil, die Allmacht der Liebe Gottes wird verwirklicht, indem dem Menschen Platz gemacht wird. Genau. Und dasselbe könnte man von der Selbstbeschränkung sagen. Was ist das denn für ein Selbst, das dich beschränken muss? Also der Begriff der Selbstbeschränkung ist eben gerade noch verhaftet in der alten, in Anführungs- und Schlusszeichen, klassischen Gotteslehre. Wenn wir sagen, Gott ist Liebe, der Gott, der Liebe ist, muss sich nicht beschränken, um dem Menschen Platz zu machen. Die Liebe muss sich nicht einschränken für den Menschen. Die Liebe verwirklicht sich für den Menschen, oder? Also da würde ich jetzt, wäre ich schon auch mit Ord und würde sagen, da müssen wir konsequenter vom Wesen Gottes als Liebe her denken.
Ja.
Das Problem, du kannst mich unterbrechen, wenn das zu weit wegführt.
Aber nee,
das,
red weiter. Ich finde super. Haken hinter alles.
Das Problem, was ich mit Ord auch ausgefochten habe, und also ich weiß nicht, er will es nicht verstehen oder er will einfach nicht, er will einfach nicht meiner Meinung werden. Aber ich habe gesagt, Tom, du bist völlig frei. Du musst nicht mit mir übereinstimmen, du hast das Recht, falsch zu liegen.
Schön.
Oder ich sag mal, das Problem bei ihm ist, er labelt seinen Entwurf die uncontrolling love of God, die unkontrollierende Liebe Gottes, und er versucht zu zeigen, dass Liebe eben nie kontrolliert und dass Gott eben nicht kontrollieren kann. Eben weil er Liebe ist, kann er nicht kontrollieren. Deshalb kann er auch das Leid dieser Welt eben nicht einseitig verhindern. Er kann quasi Dinge beeinflussen, aber er ist eben nicht die einzige Kraft in dieser Beeinflussung, sondern und kann darum auch nicht garantieren, dass er zum Ziel kommt.
Genau.
Und das Problem ist ein bisschen, er sagt ja, Gott kann nicht kontrollieren, weil er Liebe ist. Aber er gibt dann auch zu an einigen Stellen, die ich mir fett angestrichen habe, gibt er dann zu, dass eben Liebe im zwischenmenschlichen Bereich teilweise durchaus kontrollierend sein kann. Und das ist eben das, und da ist ein bisschen ein Problem in seinem System drin, weil, verstehst du, wenn unsere Tochter auf die Straße rennt und ein LKW nähert sich, dann reiße ich sie von der Straße runter. Und wenn sie darauf besteht, da jetzt mit der Kreide ein Herz auf die Straße zu malen, dann zertrete ich ihr die Kreide und schleppe sie von der Straße.
Ja, genau.
Das ist ein Akt der Liebe. Wenn ein Freund von mir am Leben verzweifelt und auf der Brücke steht, dann werde ich auch versuchen, ihn zurückzuziehen und ihn davon abzuhalten. Auch notfalls gezwungen, zwingend einzugreifen. Und das ist ein Akt der Liebe. Und Tom gesteht das ein und sagt dann, ja, Gott kann das nicht, weil er keinen Körper hat.
Genau.
Also ja. Ich muss dazu gerade mal sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich das jedes Mal als Akt der Liebe sehen würde. Okay, dieses Ganze mit Kind auf der Straße, das ist eine schwierige Sache, aber ich finde, dass Kinder sind für mich auch nochmal eine andere Nummer irgendwie. Ich finde halt eben, dass das Besondere ja an dieser Herangehensweise ist, Gott behandelt uns nicht wie Kinder, sondern wie Erwachsene. Und wenn man dann so eine Sache hat, wie jemand will von der Brücke springen, dann bin ich jetzt mal ganz fies und sage, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich immer ein Akt der Liebe oder manchmal auch ein Akt des Egoismus gibt. Ich meine, das ist jetzt ein neues Thema, so von wegen Freitod und blau und blub. Aber ich habe da tatsächlich auch ein bisschen Probleme mit. Weil ich finde, diese Beispiele hinken total. Jetzt kann man natürlich einwerfen, dass Gott einfach eine andere Sicht auf die Dinge hat und mehr weiß. Den würde ich geben. Den Punkt würde ich geben, aber ich finde das immer total schwierig, aus unserer Perspektive wirklich zu sehen, was ist ein Akt der Liebe und was ist ein Akt des Egoismus ist. Und deswegen finde ich es eigentlich schöner, auch wirklich zu denken, zu sagen, Gottes Art und Weise einzugreifen ist halt eben das Locken.
Ja, das würde ich ja grundsätzlich, also das würde ich grundsätzlich auch sagen. Gott wirkt, indem er gewinnt, lockt, überredet und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass die Beispiele genug hinken, um sie wirklich abzutun, Saphira.
Also ich sehe das nicht. Und da sind wir wieder beim Holocaust. Sorry.
Wie meinst du das jetzt?
Es passieren zu schlimme Dinge auf dieser Welt, als dass ich sagen würde, Gott würde einseitig eingreifen.
Ja. Und das macht ja Thomas Ord auch. Aber das ist eine ganz eigenartige Argumentation, wenn du vom Gegebensein des Bösen auf die Möglichkeiten Gottes zurückschließt. Wenn du sagst, ja, aber es gab ja den Holocaust und das hätte er ja verhindern müssen.
Aber das ist wie der Typ, der halt eben zwei Stöcke aufeinander schlägt und dann fragt ihn einer, was machst du da? Ja, ich vertreibe blaue Elefanten. Aber hier sind doch gar keine. Ja, siehst du, wie gut es wirkt.
Ja, genau.
Also, ne, könnte man, also sagen wir so, ich sehe das Ganze Also ich kann beides ein bisschen verstehen, aber ich
habe das. Ich meine, wir hätten dieses Beispiel mit dem Kind, was auf der Straße rennt, hätten wir auch schon mal diskutiert. Aber mich würde auf jeden Fall interessieren, Manuel, was deine Gedanken dazu sind.
Ja, also ich kann meine Gedanken sind unbefriedigend an dieser Stelle. Weil ich,
das tröstet ja, mich.
Meine ja, auch. Weil ich einfach ich habe das Gefühl, es geht so und andersrum geht es nicht wirklich auf. Ich halte es für problematisch zu sagen, ja, Gott wirkt meistens im Modus der Liebe, aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, dann kann er dann schon auch mal die Route auspacken oder dann kann er quasi mal einseitig eingreifen, ja. Halt um Schlimmeres zu verhindern. Das ist, was die offenen Theisten vertreten. Und dann würde ich dann sogar Saphiras Einwand ein Stück weit recht geben. Wenn Gott das wirklich kann, dann hätte ich ein paar Vorschläge, wo das sehr hilfreich gewesen wäre. Ist aber nichts passiert. Und dann kommt irgendeine Scheißgeschichte von jemandem, der, ja gut, das ist noch was anderes, gell, der irgendwie Gottes Wirken erlebt hat und ich gedacht habe, ja, das, also da hätte er jetzt seine Kräfte auch anders einteilen können. Ja. Also, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Da. Aber ich finde das schwierig, so eben zu argumentieren, ja, Gott kann ab und zu kann er eingreifen, weil dann sagst du, du kannst eben nicht beides sagen. Du kannst nicht sagen, die Liebe wirbt um den Menschen und zwingt nicht. Und dann sagen, ja, aber so im Ausnahmefall macht er es dann doch.
Ja.
Das kannst du nicht sagen. Das kannst du nicht sagen. Dann müsste man eher sagen, ja gut, die Liebe, das könnte man natürlich schon argumentieren, die Liebe zwingt nicht zur Gemeinschaft, zwingt nicht zur Gegenliebe, kann nicht zur Gegenliebe zwingen, aber die Liebe veranlasst uns doch auch manchmal physisch zum Beispiel einzugreifen, eben wie ich jetzt gesagt habe, mit Kindern vor Gefahren schützen oder auch jemanden, der im Begriff ist, etwas sehr Dummes zu tun, das er vielleicht selber gar nicht absieht. Vielleicht, ich weiß doch auch nicht, der läuft irgendwo an einer gefährlichen Stelle durch und hat keine Ahnung, was er tut. Und ihn dann davon gewaltsam abzuhalten, ist auch ein Akt der Liebe. Und dann müsste man sagen, ja gut, eben die Liebe, manchmal im Namen der Liebe muss man manchmal einseitig eingreifen. Ja. Aber das löst natürlich das Theodizee-Problem nicht in dem Sinne, weil du ja immer noch Millionen von Beispielen nennen kannst, wie ich vorhin gesagt habe, wo dieses liebevolle, zwingende Eingreifen Gottes eben vonnöten gewesen wäre und nicht eingetreten ist. Ja. Also deshalb, das löst das Problem nicht. Aber Tom Ord, finde ich, und die Prozesstheologie an der Stelle löst das Problem auch, finde ich, zweifelhaft, wenn Tom Ord gesteht ja ein, was ich euch jetzt gesagt habe, das Mädchen von der Straße holen, einen Freund am Selbstmord hindern oder was auch immer, er gesteht ja ein, dass das liebevolle Akte sind, das würde er ja sagen, und er sagt, Gott kann das doch nicht machen.
Ja.
Aber damit kompromittiert er ja seinen Grundsatz. Gott ist Liebe und Gott, alles, was Gott kann, ist oder was Gott kann, ist identisch mit der Liebe. Und diesen Grundsatz kompromittiert er, wenn er sagt, ja, das wäre liebevoll, aber Gott kann es doch nicht. Warum? Ja, nicht weil er Liebe ist, sondern weil er keinen Körper hat. Hm. Dann habe ich ihm gesagt, er hätte sein Buch nennen sollen, The Uncorporeal Love of God,
okay.
Die körperlose Liebe Gottes. Weil der Grund, er behauptet, er hätte mit dem Verweis auf das Wesen Gottes als Liebe, auf die Wesensbestimmung Gottes als Liebe, er hätte so das Theodizee-Problem gelöst. Und ich habe ihm dann vorgeworfen, dass er das Theodizee-Problem eben nicht unter Verweis auf die Liebe gelöst hat, sondern unter Verweis auf die Körperlosigkeit Gottes. Es wäre liebevoll einzugreifen, aber Gott kann es nicht, weil er keinen Körper hat. Hm. Was ja übrigens, um jetzt nochmal, aber das ist nur eine kleine Klammer, was ja übrigens höchst zweifelhaft ist, dass Gott keinen Körper hat. Es gibt hochspannende Studien, das ist ein ganz neues Feld, das sich hier auftut. In den letzten Jahren sind x Studien erschienen zur Körperhaftigkeit Gottes. The Bodies of God von Daniel Sommer, von einem jüdischen von einem jüdischen Theologen, der absolut schlüssig nachweist, dass im israelitischen Glauben fest verwurzelt war, dass Gott einen Körper hat. Und es gibt jetzt einige neuere Studien auch zum Beispiel von Christoph Markschies, der Berliner Kirchengeschichtler, der hat ein Buch geschrieben mit 1000 Seiten, der Körper Gottes, und weist nach, dass eben in den Gottesvorstellungen des Judentums und des Christentums eigentlich die Körperhaftigkeit Gottes viel stärker verwurzelt ist, als man bisher angenommen hat. Aber das ist jetzt eine Klammerbemerkung.
Also meiner Meinung nach, spannender Punkt. Meiner Meinung nach ist dieses Problem aber dem geschuldet, dass Tom Ord da schon noch zu stark die Brücke zum Open Theism und zur evangelikalen Welt schaffen will. Weil ich glaube, wenn man die Prozesstheologie konsequent zu Ende denkt, also dieses Unilaterale, dass Gott nicht unilateral in der Welt eingreifen kann, sondern dass Gott immer nur durch sein Werben, durch sein Locken eingreift und dass so Events entstehen, durch eben die Kooperation von diesem oder dieses Frage-Antwort oder dieses Impulsgeben von Gott und die Antwort der Schöpfung. Mhm. Ich glaube, dass man da schon weiterkommt. Dann, das wäre aber zugegebenermaßen eben auch nicht die Lösung über das Wesen der Liebe, sondern das wäre eben wirklich die Verneinung der Allmacht. Ich finde es sowieso ein bisschen schwierig. Da gibt es ja auch innerhalb der Prozesstheologie so ein Gespräch. Soll man jetzt noch an den alten Begriffen festhalten oder soll man vielleicht neue erfinden, zum Beispiel, dass man dann sagt, Alltreue, Allmacht, würde John Cobb zum Beispiel auch sagen, kommt wortwörtlich so auch in der Bibel nicht vor, kommt im Glaubensbekenntnis vor, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Wie siehst du das?
Also ob man die Begriffe jetzt retten muss oder nicht, das ist schlussendlich für die Kommunikationsleistung der Theologie ist das schon relevant, aber ich man kann mit den alten Begriffen oder ohne die alten Begriffe kann man Dinge artikulieren oder zur Sprache bringen. Ich finde, das hat beides seine Berechtigung.
Schieße ich noch eben zwischen. Also für die Kommunikationsleistung finde ich es ja gerade schwierig, weil wenn man davon redet, Gott ist allmächtig, dann entsteht ja schon ein Bild bei den Menschen im Kopf. Und wenn man aber eigentlich mit Allmacht dann meint, ja, er ist eben nicht allmächtig, sondern er ist Liebe, dann so what?
Ja, aber du handelst dir so oder so Probleme ein, weißt du? Weil wenn du sagst, Gott ist allmächtig, aber seine Allmacht ist eine Allmacht der Liebe, dann musst du das eben ganz schnell nachher sagen, weil die Leute beim Begriff Gott ist allmächtig sofort an den alles in der Hand habenden und kontrollierenden Pantokrator denken. Genau. Und dann musst du ihnen diese Vorstellung wieder austreiben. Wenn du aber sagst, wir verzichten auf den Begriff oder wir verneinen den Begriff und sagen, nee, Gott ist nicht allmächtig, Gott ist Liebe. Sobald du sagst, Gott ist nicht allmächtig, haben die Leute ja auch schon einen Begriff, also einen Negativbegriff, der wiederum nicht zutrifft, oder wiederum das nicht sagt, was du eigentlich sagen willst. Also natürlich willst du, wenn du sagst, Gott ist nicht allmächtig, dann willst du sagen, Gott ist eben nicht der Diktator des Universums, der da alles nach seinem Belieben hin und her schiebt und prädeterminiert hat und so. Willst du damit sagen. Aber die Leute hören natürlich auch, wenn du sagst, Gott ist nicht allmächtig, hören die Leute, Gott hat keine Macht, Gott hat keine Kraft. Und du sagst aber nein, seine Macht, du willst ja einen ganz spezifischen Begriff der Macht etablieren, nämlich die Macht der Liebe. Ja. Und das heißt, also ich würde sagen, du handelst dir so oder so Probleme ein. Ich wäre immer noch dafür, aber das ist eben, da sind die Intuitionen auch unterschiedlich. Die offenen Theisten haben aufgrund ihrer evangelikalen Beheimatung haben auch viel die stärkere Intuition, eben anzuschließen, wenigstens formal begrifflich noch anzuschließen an der sogenannten orthodoxen Theologie oder an der klassischen Theologie. Mhm. Und die Prozesstheologen, die haben diese Intuition nicht mehr. Die finden zum Teil sogar Freude, bestimmte Dinge halt provokativ zu formulieren oder durchzustreichen und zu sagen, nee, unser Gott ist eben gerade nicht allmächtig. Ja. Aber eben nochmal zu dem Problem, du hast gesagt, wie ich dazu stehe, die Probleme, die du natürlich mit der Prozesstheologie hast, die versuchen ja die offenen Theisten zu umgehen, nämlich dass es der Prozesstheologie meiner Meinung nach eben nicht möglich ist, die Vollendung der Dinge, den guten Abschluss der Geschichte zu garantieren. Richtig, also dass man unter prozesstheologischen Voraussetzungen, das wurde, glaube ich, auch schon versucht, aber eigentlich bis jetzt sind sich eigentlich alle ziemlich einig, dass es unter prozesstheologischen Voraussetzungen nicht möglich ist zu sagen, dass Gott seine Schöpfung ganz sicher zu einem guten Ende bringen wird. Mhm. Er arbeitet darauf hin, aber es könnte auch in die Hosen gehen. Mhm. Und die offenen Theisten, die haben hier natürlich mit den anderen Evangelikalen ganz starke Abwehrreaktionen und versuchen quasi eben beides zu sagen. Ja, Gott lässt sich auf eine Geschichte ein, die einen Moment der Unvorhersehbarkeit und einen Moment der Unkontrollierbarkeit hat, aber die Sache kann ihn nicht so aus dem Ruder laufen, dass es komplett eskaliert. Ja. Oder? Die versuchen das festzuhalten.
Ja, also ich rette mich da persönlich mit dieser Formulierung durch, dass ich sage, ich baue meine Zukunftshoffnung nicht auf die Fähigkeit Gottes auf, dass Gott alles kontrollieren kann und notfalls mit dem Hammer und mit dem dickeren Knüppel das gute Ende herbeiführt, sondern ich baue meine Hoffnung darauf, dass Gott den längeren Atem hat. So, aber ich sehe das ähnlich, dass man bei der Prozesstheologie, was die Eschatologie angeht, einen hohen Preis zu zahlen hat.
Ja, aber ich muss dir ehrlich sagen, also ganz ehrlich, ich glaube, es führt eigentlich nichts daran vorbei. Ich würde eben, auch wenn das ein bisschen wehtut, aber ich würde auch sagen, vielleicht so, wie du es vorhin gesagt hast, ich glaube nicht, wir sprechen von der Hoffnung, die Bibel spricht von Hoffnung, wir hoffen auf die Zukunft, und ich glaube nicht, dass wir das Problem lösen sollten, indem wir Garantien aussprechen oder indem wir versuchen, Dinge theologisch quasi sicherzustellen, zu sagen, ja, Gott wird garantiert, wird er das alles zu einem guten Ende führen und das zementieren wir jetzt theologisch. Ich finde, eigentlich müssen wir tatsächlich die Ehrlichkeit haben zu sagen, ja, Gott hat schon gewusst, was er tut, als er die Schöpfung ins Leben gerufen hat und Gott arbeitet in der Kraft seiner Liebe auf die Vollendung hin. Aber wir haben das eigentlich nicht in der Hand, oder Gott selber hat es auch nicht in der Hand.
Also ja. Ich meine, da kann man ja wirklich nicht viel zu sagen. Du, wir haben hier auch noch eine Facebook-Frage. Soll ich die gerade mal vorlesen? Mal gucken, was wir da noch zu sagen können. In unserer Remix-Gruppe fragt jemand.
Du kannst schon sagen, wer es ist.
Okay, der Jakob Friedrichs.
Vor der Konkurrenz. Hallo Hossa Talk.
Hallo Hossa Talk. Nun gut. Hi, Jay. Wie passt sich die persönliche Gottesperspektive von Jesus, aber der versorgt, der heilt und so weiter, in Prozesstheologie ein? Und ist die Inkarnation Gottes als Mensch in Prozesstheologie denkbar? Und wie wird die Auferstehung Jesus in der Prozesstheologie gedacht? Wir werden Jay sowas von bekehren.
Ja gut, das sind natürlich genau die Fragen, die man auch zu Recht der Prozesstheologie stellt. Und ich halte die Antworten der Prozesstheologie, soweit ich sie überblicke, nur für mäßig überzeugend in der Hinsicht. Also es ist unter streng prozesstheologischen Voraussetzungen, ist es also nicht einfach, die Inkarnation zu denken und schon schon gar nicht einfach, die Auferstehung zu denken. Und das sieht man auch an dem Buch von Tom Ord. Da hat er ja ein ganzes Kapitel über die Auferstehung und die Wunderfrage. Mhm. Und das gehört ganz sicher zu den schwächsten Kapiteln seines Buches oder zu den abenteuerlichsten. Also das hat also auch an der Annual Conference der American Academy of Religion, da war ich ja letzten November, da habe ich mit ihm gesprochen und er hat das dann auch vorgestellt öffentlich. Und das hat dann auch für einige fast auch Lacher gesorgt, sein Versuch, dann irgendwie mit einer abenteuerlichen These von Tote sind quasi nicht ganz tot, der physische Organismus, da ist noch Leben drin und Gott kooperiert jetzt mit diesem Restleben im Leichnam Jesu, um ihn aufzuerwecken und so. Das sind also geradezu hilflose Versuche unter eben nicht zwingenden, nicht kontrollierenden Bedingungen, die Auferstehung zu denken. Mhm. Und natürlich kann man ja da dann immer wieder zurückfragen, ja, aber dann hat Gott ja diesen Leichnam von Jesus, diesen noch in bestimmter Weise lebendigen Leichnam, dann hat Gott diesen Leichnam einfach gelockt, hat ihn umworben. Aber dann war ja eben gerade nicht sichergestellt, dass Jesus auch wirklich aufersteht, weil der Leichnam hätte sich dem Werben Gottes ja auch widersetzen können. Naja. Also also von dem her, ich kann die Frage eigentlich nicht beantworten, weil ich denke, das gehört sicher zu den Schwachstellen einer streng prozesstheologischen Sicht, dass sie diese ganzen Grunddaten des Glaubens, Schöpfung, Inkarnation, Auferstehung, Vollendung, das sind die vier, also das sind ja schon keine Kleinigkeiten, gell? Ja, ja. Und gerade da arbeiten sich die Prozesstheologen meines Erachtens ziemlich ab, wenn sie versuchen, das klar zu machen.
Ja. Wobei aber, ich finde, bei der Inkarnation, da finde ich wiederum John Cobb ziemlich überzeugend.
Ja.
Also, so das, was ich verstanden habe, ist ja, dass er sagt, Inkarnation ist eben ständig, also überall passiert Inkarnation. Immer da, wo Gottes Werben, Gottes Wesen, was in die Welt lockt und in die Welt ruft, beantwortet wird, da realisiert sich ja etwas von Gott. Da wird Gott in der Welt präsent.
Ja.
Das finde ich ist ein guter Punkt. Er hat dann eben die Schwierigkeit zu sagen, okay, wenn alles Inkarnation sein kann oder wenn Inkarnation sehr, sehr häufig passiert, immer da, wo Gottes Werben positiv beantwortet wird, was ist dann das Besondere an Jesus? Und er würde dann eben sagen, ja, in Jesus ist es kein kategorischer Unterschied sonst, sondern es ist ein gradueller Unterschied. Jesus ist derjenige, der Gottes Willen vollkommen realisiert hat. Und deswegen und John Cobb würde sagen, Jesus hat auch nochmal einen besonderen Ruf gehabt. Also für die Berufung, die Jesus gehabt hat, ist nochmal eine ganz besondere, eine einmalige. Wobei ich noch nicht rausgefunden habe, worin die Einmaligkeit besteht. Aber ich werde mich weiter... John Cobb lebt ja noch.
Genau. Ja, ja, aber eben, also du merkst ja schon, wenn du das jetzt referierst, das ist dann schon eine sehr tiefgreifende Neuformulierung absolut fundamentaler christlicher Glaubensinhalte. Also die Inkarnation dann als, das ist natürlich auch gut schleiermacherisch, könnte man sagen. Quasi Gott hat einfach das, Jesus hat das stärkste Gottesbewusstsein, Abhängigkeitsbewusstsein und so gehabt. Und das ist dann auch, er hat 100% von dem, was wir, wo wir halt nur Teilprozente haben. Mhm. Aber das ist auch kein qualitativer, sondern ein quantitativer Unterschied. Aber ja, ich find das schon eher schwierig. Und dazu kommt ja noch das Problem, dass die Prozesstheologie auch große Mühe hat, Gott überhaupt trinitarisch zu denken. Mhm. Also Greg Boyd hat seine Doktorarbeit über Hartshorne geschrieben und hat eigentlich nachgewiesen, dass im System von Hartshorne sich eigentlich die Trinität nicht denken lässt, weil die Relationalität Gottes ad intra, also die quasi die Vorstellung, dass Gott in sich relational ist, die lässt sich nicht denken unter seinen Voraussetzungen, weil er eben sagt, Gott braucht die Relationalität nach außen zur Schöpfung, um sich selbst zu konstituieren. Und ja. Und Boyd hat das ist eigentlich eine spannende Arbeit von Boyd, weil er dann versucht, quasi das System von Hartshorne so zu korrigieren, dass sich eben die Trinität denken lässt. Ja. Damit hat er aber auch die Notwendigkeit der Beziehung zwischen Gott und Schöpfung dann aufgelöst. Boyd, meine ich.
Ja.
Er sagt ja, Gott ist in sich relational, das heißt aber, dass Gottes quasi das Bedürfnis nach Relationalität ist in Gott selbst befriedigt, deshalb braucht er keine Schöpfung, um Gott zu sein. Und da würde natürlich Hartshorne jetzt wieder vehement Einspruch erheben. Gell?
Ah, spannend, dann haben wir den Panentheismus im Prinzip auch schon fast abgedeckt. Sehr cool.
Ich muss sagen, naja, ich habe ja auch nicht so ein Problem, manche Sachen über Bord zu werfen. Bei mir sterben Dinge schnelle Tode. Also so, ne? Also für mich persönlich ist zum Beispiel die Trinität überhaupt gar nicht so ein absolutes Dogma tatsächlich. Ne? Also dafür müsste ich nicht sterben. Diese ganze Sache mit Inkarnation, ich muss sagen, dass ich alle Erklärungssätze da auch total unbefriedigend finde. So, ne? Auch diese mit unterschiedlicher Quantität, Qualität oder wie auch immer sich die Gottesoffenbarung da, finde ich irgendwie, da denkt man immer so, ja toll, und was mache ich falsch? So nach dem Motto oder so. Oder kann da nochmal ein Jesus vorbeikommen oder so, ne? Das ist ja, finde ich alles ein bisschen schwierig. Und das sind so Sachen, wo man schlecht Antworten drauf kriegt, ne?
Ja, ja.
Aber ich gehöre tatsächlich auch zu den Leuten, die nicht ganz so nerdig sind und solche Fragen dann auch einfach stehen lassen können und sagen, okay, wichtiger ist doch einfach, was wir da dadurch über Gott und die Beziehung von Gott zu uns Menschen lernen können.
So, ja, komm, aber Manuel, gib's zu, es macht Spaß, sich auch über so einen Scheiß zu unterhalten.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich muss ja jetzt auch mal eine Brücke hier zu allen anderen schlagen und nochmal ein bisschen von dem Nerd-Trip runterkommen. Nein, mir macht das ja auch Spaß. Es ist auch wirklich cool, mit dir zu reden, weil das schön ist, mit jemandem, der auch so richtig Ahnung hat. Wir sind ja dabei, Prozesstheologie so ein bisschen zu verbreiten und es ist schön, mal einen Gegenüber zu haben, der selber da so drin ist. Also ich genieße das sehr.
Ja, macht mir auch sehr Spaß, ja. Und was wolltest du noch? Du wolltest da aber noch was auf den Boden der Realität runterholen, oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
Ich wollte das Ganze nur ein bisschen entschärfen.
Ja, gut, ja.
So ein bisschen eine Brücke schlagen sagen, ne? Man muss auch nicht, ja, genau. Ja, also ja. Ich bin tatsächlich auch jemand, der bei vielen dogmatischen Fragen dann doch ein bisschen entspannter ist, so, ne? Also für mich ist die Narrative wichtiger als die Antwort auf alle möglichen Fragen, so, ne? Also ich gehöre tatsächlich auch zu den Leuten, die sagen, für mich ist das Interessanteste am Christentum tatsächlich die Narrative und nicht unbedingt das, was daran wahr ist. Sondern die Wahrheit ist für mich in der Narrative so.
Ja, ja, genau.
Ich bin da ein bisschen blöd unterwegs, aber ist okay.
Ja, jetzt hast du dich aber auch schön wieder gerettet, weil da hätte ich jetzt natürlich schon widersprochen, aber das Problem liegt dann in einer falschen Alternative zwischen Wahrheit und Narrativ, weil ich würde natürlich sagen, ich wäre völlig einig mit dir und würde sagen, ja, was den christlichen Glauben ausmacht oder das Christentum ausmacht, ist eben Teil einer Geschichte zu werden. Ja. Und diese Geschichte, die dreht sich um eine Person und diese Person heißt Jesus Christus. Das ist das ist für mich non-negotiable. Da würde ich jetzt auch nicht von abrücken. Aber eben ein Narrativ oder diese Geschichte, die kann eben auch wahr sein. Ein Narrativ ist in einem anderen Sinne vielleicht wahr, als ein propositionaler Satz oder so ist. Aber ich würde natürlich schon darauf bestehen, dass es nicht nur darauf ankommt, sich in einem schönen Narrativ zu bewegen, sondern auch, dass dieses Narrativ schlussendlich der Wirklichkeit entspricht. Und das haben wir aber nicht in der Hand, würde ich schon nachschieben, gell? Ich würde sagen, ja, schlussendlich wird sich das alles mal zeigen.
Total. Und dadurch, dass wir das nicht in der Hand haben, sage ich halt eben, dass für mich die Wahrheit der Narrative wichtiger ist als, was weiß ich, zum Beispiel die geschichtliche Wahrheit.
Ja, aber so, eben, ne? Genau. Aber ich würde auf jeden Fall nicht sagen, ja gut, mir ist das Narrativ wichtig, egal ob es wahr ist oder nicht, weil wenn es nicht wahr wäre, dann wäre ich am Arsch. Also das wäre dann schon gar nicht geil. Also wie soll ich sagen, weil natürlich, es gibt, die Menschen können sich in allen möglichen Narrativen zu Hause fühlen und man kann sich auch schön ein Narrativ zurechtlegen, so à la Donald Trump und so, da kannst du, das lebt sich ganz gut, wenn man so bestimmte Narrative sich zurechtlegt, in denen man sich dann wiederfindet und die ganze Welt durch diese Brille schaut. Aber mir wäre es dann doch sehr wichtig beim christlichen Glauben, dass sich dieses Narrativ eben an der Wirklichkeit dann auch bewährt, oder?
Und, das kann, Moment, was meinst du damit, du wärst im Arsch? Wenn es Jesus in der Form, wie die Bibel das sagt, nicht gegeben hätte, dann wärst du im Arsch. Echt? Schade.
Ja, wenn überhaupt, das was heißt schon Narrativ? Wenn die Geschichte, in der ich mich selber verstehe, die Geschichte Gottes mit dem Menschen, die gipfelt in der Menschwerdung Gottes. Gott begegnet uns in seiner Liebe, in Jesus Christus und gibt sich für uns hin und steht auf zu neuem Leben und so weiter. Und wenn diese Geschichte, in der ich mich wiederfinde als Christ, wenn diese Geschichte einfach keinen Wahrheitsgehalt hat, wenn diese Geschichte nicht der Wirklichkeit entspricht, wenn es da keinen Jesus gab und gibt, und von mir aus auch keinen Gott gab und gibt, dann habe ich mir zwar vielleicht eine schöne Geschichte zurechtgelegt oder bin in eine nette Geschichte eingetreten, aber das wäre mir dann doch sehr viel zu wenig. Also
ja, da würde ich mitgehen.
Und ich halt eben nicht, das muss ich gerade mal sagen.
Ja, du bist auch Team Pyro und
ich bin doch.
Team Process. So. Also das
haben wir. Safira, dann würde ich dich jetzt einfach herausfordern und sagen, da könntest du dir aber noch viel schönere Geschichten ausdenken, in denen du viel mehr zum Zug kommst und die viel weniger mit Selbstaufopferung und viel weniger mit Hingabe und so weiter zu tun haben und sehr viel mehr mit Selbstbeweihräucherung und mit verstehst
aber
du?
Vielleicht ist ja das, was ich halt eben die Wahrheit in der Geschichte und das Schöne in der Geschichte finde. Das ist ja etwas, wo ich mich persönlich zu entschieden habe, wo ich sage, der Kern dieser Geschichte, das, was ich über Jesus weiß, was er für ein Leben vorschlägt und was er für Ideen hat für diese Welt, das finde ich spannend genug, um zu sagen, es ist mir sogar egal, ob es den Jesus genauso gab oder nicht. Ich sehe die Wahrheit für die Gesamtmenschheit, sage ich. Und das Spannende für mich ist halt eben zu sagen, dieser Narrative will ich folgen, weil ich glaube, dass es halt eben positive Auswirkungen für alle hat. Und das ist halt etwas, was ich mich beuge. Ich meine, klar, egal wo man halt eben seinen Glauben drauf wirft, muss man sich fragen, ist es das irgendwie wert? Und für mich ist es halt eben, ich kann Wahrheiten auf gewissen Ebenen nicht begreifen. Und für mich war das ein ganz entscheidender Punkt in meinem Leben, wo ich irgendwann gedacht habe, was für ein Leben willst du führen? Ne? Also willst du irgendwann mal herausbekommen, dass das alles eine Lüge ist und dann bereuen? Und ich habe gedacht, nein, ich bereue das halt eben nicht, weil das für mich nicht der Kern ist, sondern ich sehe die größere Wahrheit da drin.
Ja, so. Und jetzt? Ja. Also ich kann da schon, vielleicht treffen wir uns da auch irgendwo, weil ich sage jetzt mal, mir ist das, der Gedanke ist mir auch wichtig. Greg Boyd hat ja ein Buch darüber geschrieben, The Benefit of the Doubt, über die falschen Idole der Sicherheit und hat auch davon gesprochen, dass eben Glaube nicht von Sicherheiten lebt, sondern davon lebt, dass wir quasi im Vertrauen Schritte wagen und sagen, ja, ich habe nicht hundertprozentige Sicherheit, ich habe auch nicht hundertprozentige Gewissheit, dass das alles wahr ist und dass es alles stimmt, aber ich lasse mich jetzt darauf ein und ich trete in diese Geschichte ein und ich gebe dieser Geschichte jetzt die Möglichkeit, sich zu bewähren, oder das würde ich schon sagen, aber ich würde dann doch darauf bestehen, dass wenn sich diese Geschichte als nicht zutreffend erweisen würde, dann würde das einen sehr großen Unterschied für mich machen. Ja. Also das wäre, und um den Bogen zurückzuschlagen zum Anfang, wenn 11 der 12 Jünger einen gewaltsamen Tod gestorben sind in jungem Alter, dann muss ich sagen, die hätten also alle möglichen attraktiveren Narrative zur Verfügung gehabt. Wenn das, verstehst du, wenn das alles nicht wahr gewesen wäre, dann wären sie wirklich nicht zu beneiden.
Ja gut, aber das kann man zu allen Märtyrern sagen. Ne? Also im Endeffekt ist es doch immer die Frage, willst du irgendwas in deinem Leben haben, wofür es sich lohnt, Opfer zu bringen?
Hm. So, ne? Und da, ich hätte einen Kompromissvorschlag. Ich meine, also ich wäre eben auch, also ich finde es schwierig zu sagen, diese ganze Historizität des Glaubens, das finde ich insofern schwierig, weil wir das heute nicht mehr nachvollziehen können. Deswegen bin ich auf der Seite zu sagen, das muss ich im Hier und Jetzt bewahrheiten. Ja. Und für mich bewahrheitet sich der christliche Glaube im Ruf Gottes eben, und sei es dann darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und dafür eben Opfer auf sich zu nehmen. Mhm. Und dieser Ruf ist aus meiner, in meiner Erfahrungswelt ist es, ist dieser Ruf real. Und das nenne ich jetzt Gott, ich nenne das Christus, und der christliche Glaube gibt für mich die besten Vokabeln und die besten Geschichten, um diese Erfahrung, diese reale Erfahrung vom im Hier und Jetzt in Worte zu fassen. So, das wäre mein Ansatz.
Da bist du ja ganz nah bei mir.
Na, ich meine, ich bin mehr bei Manuel, aber okay.
Ja, ich meine, du gehst einfach immer noch davon aus, eben, du gehst immer noch von einer Wirklichkeit Gottes aus und du gehst davon aus, dass da etwas Substanzielles, sag ich jetzt mal, dahinter ist, oder? Genau. Und deshalb sage ich einfach, die reine suggestive Kraft eines Narrativs wäre mir viel zu wenig, und einerseits viel zu wenig, und andererseits würde ich dann sagen, dann gibt's aber wirklich auch attraktivere Narrative in dem Sinn, dass, wenn gar nichts dahinter wäre, musst dich ja nicht einem Narrativ verpflichten, in dem du Opfer bringen musst. Dann könntest du ja dich einem Narrativ verpflichten, das dir quasi konsequent in die Hände spielt. Und das Christentum ist kein Narrativ, das dir konsequent in die Hände spielt, sondern ein Narrativ, das du auch, sag jetzt mal, ab und zu mal gegen dich hast. Ja. Deshalb meine ich, dann würde ich mir gerade ein anderes Narrativ zulegen, aber das mache ich nicht, weil ich eben genug Grund habe zu glauben, dass der christliche Glaube substanziell wahr ist.
Also du meinst damit, dass es Gott quasi gibt, ne?
Ja, das ist
ja
Gott.
Das hat, genau.
Dass sich dieser Gott in Jesus Christus unmissverständlich gezeigt hat. Das ist deshalb, ich habe schon auf Jesus beharrt. Wir müssen jetzt nicht über, sage jetzt mal, also Historizität meine ich jetzt wirklich im Blick auch auf die Person von Jesus. Mhm. Das ist mir für mich zentral. Mhm. Also wenn wir jetzt, das ist für mich nicht dasselbe, wie wenn wir jetzt darüber diskutieren, ob die Person Hiob, ob es die Person Hiob gegeben hat oder ob das eine Symbolgeschichte ist oder so. Das ist für mich nicht auf demselben Level.
Ja, für mich ist Jesus auch historisch, das auf jeden Fall.
Und ich arbeite dran.
Ja, und das wird noch kommen.
Genau. So. Hey Manuel, es war ein großer, großer Spaß, mit dir zu reden. Das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
Hat uns beiden, glaube ich,
sehr gut gefallen.
Mir hat es sehr gefallen, ja.
Vielleicht sieht man sich ja auch mal in Real Life. Das finde ich ja auch noch sehr schön.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja. Also sollt ihr mal in der Gegend sein. Ich bin also, wo seid ihr? In Düsseldorf?
Genau.
Ja, da war ich noch gar nie. Also
lohnt sich.
Ja, kannst gern vorbeikommen. Ja. Wir sind nett und haben tollen Kaffee. Ja,
es gibt nicht so viel zu sehen, aber das, was es zu sehen gibt, ist nett.
Sehr schön.
Ja gut, dann würde ich sagen, enden wir für heute hier. Und bedanken uns ganz herzlich bei dir. Das war wirklich toll.
Sehr gern geschehen. Hat viel Spaß gemacht. Jason und Safira, ich wünsche euch eine super Zeit noch. Und ich höre ganz bestimmt dann bei euren nächsten Folgen auch mal rein.
Cool. Sehr cool.
Danke
sehr
dir. Cool. Ja, sehr schön. Dann, Remix-Gemeinde, auf Wiederhören.
Bis dahin. Tschö.